请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 20. Juni 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Danach folgt Reise durch Taiwan. Heute berichten Linda und ihre 5-jährige Tochter Helena von ihrer Reise durch Taiwan. Die beiden haben im April und Mai gemeinsam Taiwan bereist. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Der öffentliche Raum in Deutschland ist größtenteils klar geregelt. Auch wenn es uns nicht immer bewusst ist, denn wir sind es gewohnt, ist der öffentliche Raum in funktional voneinander abgrenzbare Bereiche geteilt. Hier ist der Bürgersteig, da fängt die Straße an, hier ist die Parkanlage, dort der private Vorgarten. Der öffentliche Raum ist durchgeplant. Und wenn dort Kunst steht, dann meistens an einem zugewiesenen repräsentativen Platz. In Taipeh ist das ein wenig anders. Hier haben historische Brüche und rasantes Wirtschaftswachstum den öffentlichen Raum geprägt. Er ist organischer gewachsen, häufig chaotischer und die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Leben verschwimmen. Christina Hendricks, eine in Berlin lebende Künstlerin, die Taiwan kürzlich besuchte, war genau von dieser Raumnutzung fasziniert. Ihr Einstieg in die Kultur waren dabei gar nicht unbedingt die großen Bauwerke oder die Skulpturen, sondern etwas viel Alltäglicheres, der Umgang mit Pflanzen.
In der Tat finde ich, dass hier kein Platz zu schlecht ist für eine Kunst. In diesem Sinne gesagt, wo ich finde, das ist auch, es ist vielleicht eine seltsame Verbindung, aber auch was die Pflanzen angeht, ist es so, dass hier überall Pflanzen stehen. Es stehen überall, der Platz mag noch so klein sein. Manchmal hängt ein Blumentopf nur an dem Zaun oder manchmal steht er dort neben den Mopeds einer, mehrere Töpfe. Es muss keine besondere Gestaltung sein. Es ist für mich eine Akzeptanz des Lebens, die Pflanze als Ausdruck von Leben. Ein Kunstwerk ist in diesem Sinne das Erweiterte. Eine Pflanze drückt Leben aus und im weiteren Sinne dann auch Zuneigung. Zuneigung zum Leben, Akzeptanz zum Leben. In Deutschland würde ich denken, wenn wir das jetzt im Vergleich sehen, könnte man sagen, es gibt mehr Pflanzen, die tatsächlich nur in den Bereichen sind, die den Pflanzen zugewiesen wurden. Dann handelt es sich entweder um Terrassen, um Gärten. Vor dem Geschäft ein Blumentopf wäre noch akzeptabel, wenn dieser Blumentopf eine repräsentative Wirkung hat. Aber neben den Autos, neben den Mülltonnen an irgendeinem Zaun gewissermaßen beiläufig, würde, denke ich, in der deutschen Perspektive gezählt werden als inadäquat. Das ist nicht der richtige Platz. Und so empfinde ich im Gegenzug, dass hier eine Pflanze immer einen Platz hat und die Kunst ebenfalls immer einen Platz hat. Es ist kein Platz zu belanglos, um nicht Kunst, das Leben, die Pflanzen aufnehmen zu können.
Was sich einerseits als Akzeptanz des Lebens verstehen lässt, hat zugleich auch praktische historische Gründe. Dass Kunst und Leben hier scheinbar überall wachsen, liegt auch daran, dass lange nicht zusammenhängend geplant wurde. Das ist der Aspekt, den Wang Yuling betont. Seit über 20 Jahren kuratiert sie Kunst im öffentlichen Raum in Taiwan und früher auch in Frankreich und sie berät die Regierung in Taiwan in Sachen Kunstpolitik.
Wenn wir uns Europa ansehen, dann denke ich, dass es dort schon sehr früh das Konzept der Stadtplanung gab. Nehmen wir zum Beispiel Paris unter Haussmann im 18. Jahrhundert. Sie haben schon damals genau geplant, wie die Straßen verlaufen sollen, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen und wussten, wir brauchen große Parks, damit die Menschen sich erholen können. Wenn dort also öffentliche Kunst geschaffen wird, berücksichtigt man sehr genau die enge Beziehung zwischen dem Werk und dem Ort. Viele Dinge, selbst bei alten Anlagen wie der Pariser Metro, funktionieren so. Du kommst an einer Station an und weißt sofort, wo du bist. Weil es dort visuelle Hinweise gibt, weißt du bei deiner Ankunft sofort, ah, ich bin hier an der Place de la Concorde. Unter solchen Bedingungen hat Kunst oft eine orientierende, leitende Funktion. In ihrer Beziehung zur Stadt stellt sie eine Verbindung her zwischen dem Untergrund und der Oberfläche, sodass man ein räumliches Gefühl für den Ort bekommt, an dem man sich bewegt.
Eine erste Stadt- und Raumplanung erfuhr Taipeh im 19. Jahrhundert unter der chinesischen Qing-Dynastie. Diese ließ im heutigen Südwesten Taipehs eine Stadtmauer errichten. Doch nur wenige Jahre später, 1895, fiel Taiwan als Kolonie unter japanische Kontrolle. Die Stadtmauern wurden wieder abgerissen, um nach einem modernen Straßenraster zu bauen. Dieses lässt sich bis heute erkennen, zum Beispiel an der Yuan'ai oder an der Dunhua-Straße. Der nächste und massivste Bruch folgte dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Kuomintang-Regierung verlor das Festland, flüchtete nach Taiwan und die Stadt musste plötzlich Millionen von Menschen aufnehmen. Wohnraum wurde improvisiert und wild gebaut, später dann angetrieben vom rasanten wirtschaftlichen Aufstieg der 70er und 80er Jahre. Jedes Regime brachte seine eigenen Ideen und Bedürfnisse mit. Eine kontinuierliche Stadtentwicklung über Jahrhunderte gab es nie. Und das verändert auch die Rolle öffentlicher Kunst.
In Taiwan hingegen, speziell in Taipeh, mein persönlicher Eindruck ist, dass wir hier in extrem kurzer Zeit ganz verschiedene Phasen durchlaufen haben. Die japanische Kolonialzeit, die Zeit der Republik und die Gegenwart. In diesen rund 100 Jahren gab es viele Regierungs- oder Regimewechsel. Daher hat man verhältnismäßig wenig Energie in eine echte Stadtplanung oder in die Entwicklung des städtischen Lebensraums gesteckt. Meistens hieß es nur, oh, hier ist ein guter Platz, lass uns schnell etwas bauen und hinstellen. Es gab keinen langfristigen Plan. Deshalb beschränkt sich die öffentliche Kunst bei uns oft darauf zu sagen, hier steht nun dieses Gebäude, wir leben darin und draußen stellen wir irgendetwas hin, damit es hübscher aussieht. Sie setzt sich nicht wirklich mit dem historischen Kontext der Stadt auseinander und schafft auch keinen neuen Raum für Vorstellungskraft. Deshalb kritisieren viele Leute manchmal und fragen, warum macht man überhaupt so viel öffentliche Kunst? Das ist, als ob eine Frau bereits komplett geschmückt ist und man fragt sich, warum muss sie jetzt noch drei Halsketten tragen und dann noch eine vierte hinzufügen? Es ist reine Dekoration. Es bringt weder die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser Stadt zum Vorschein. Noch unterstreicht es die Besonderheiten des Raumes oder regt die Leute zum Nachdenken an. Denn Kunst an sich ist im Grunde oft etwas Intellektuelles oder Inspirierendes. Sie muss visuell gar nicht unbedingt schön sein. Denn Kunst ist per se nicht einfach nur ein schönes Ding. Sie soll einen zum Nachdenken bringen oder einen inspirieren. Und das ist der große Unterschied zu einem rein dekorativen Objekt, das man einfach hinstellt, weil es hübsch aussieht und den Leuten das vage Gefühl gibt, oh, das ist aber eine schöne Gegend. Da gibt es einen deutlichen Unterschied. Wenn es nun darum geht, die Umgebung zu verschönern, dann sollte man lieber einen Landschaftsarchitekten beauftragen oder dafür sorgen, dass die Architekten das Gebäude selbst gut machen. Grundsätzlich sind viele Gebäude in Taipeh einfach sehr hässlich. Heute ist das schon etwas besser geworden, aber viele alte staatliche Behörden aus den früheren Jahren sind einfach nur hässliche Kästen. Wenn man also den Raum einer Stadt wirklich verändern will, muss man bei der Stadtplanung ansetzen. Es braucht Grünflächen, es braucht gute Architektur, die sich in die Umgebung einfügt. Und dann erst kommt die Kunst ins Spiel, als das Tüpfelchen auf dem I. Kunst ist nicht einfach dazu da, um Dinge aufzuhübschen.
Öffentliche Kunst in Taiwan ist also anders als in Europa, zumindest früher, nicht Teil einer kontinuierlichen Stadtplanung. Doch zugleich hat Frau Wang bereits einige andere Aspekte angesprochen. Wie hat sich das Verständnis von öffentlicher Kunst und ihrer Funktionen also weiterentwickelt? Wie sieht sie in Taiwan heute aus? Wie werden die Werke ausgewählt und welche Philosophie liegt dem zugrunde? Diese Themen bespreche ich in der nächsten Folge Kulturpanorama. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Helena, wie hat's dir denn in Taiwan gefallen?
Gut.
Was hat dir denn am besten gefallen?
Also die Museums und die Parks.
Ihr habt gerade die 5-jährige Helena gehört, die im April und Mai mit ihrer Mutter Linda Taiwan bereist hat. Heute bei Reise durch Taiwan erzählt Linda im Interview von den Highlights der Reise und spricht auch darüber, in welcher Hinsicht Taiwan als Reiseland besonders kinderfreundlich ist. Viel Spaß beim Zuhören. Linda, du warst jetzt in den letzten 4 Wochen mit deiner 5-jährigen Tochter Helena in Taiwan auf Reise. Wie ist denn eigentlich die Wahl auf Taiwan als Reiseziel gefallen?
Ja, also tatsächlich sind wir schon ein bisschen in Asien unterwegs gewesen und ich habe ein Ziel gesucht, das nicht so üblich ist. Und da bin ich auf Taiwan gekommen und ich hatte schon so ein bisschen vorab recherchiert Richtung Japan und hatte dann aber für die Reisezeit festgestellt, dass das sehr ungünstig ist, weil Goldene Woche gewesen wäre und so weiter. Und dann bin ich relativ schnell auf Taiwan eben gekommen und habe gesehen, Mensch, das ist also ganz und gar nicht weniger interessant und aber deutlich weniger bekannt, jedenfalls in unseren Breiten. Und ja, genau, Da dachte ich mir, das probieren wir aus.
Also es klingt schon so ein bisschen an, du hast dich schon auch intensiv vorbereitet. War das denn ein Gesichtspunkt, wie kinderfreundlich das Reiseziel aus ist?
Ja, auf jeden Fall. Das ist immer wichtig bei der Auswahl, dass es ein Ziel ist, also jetzt bei so Fernreisezielen, dass es malariafrei ist, dass man gut rumkommen kann, dass die medizinische Versorgung irgendwie gegeben ist und so weiter.
Ja. Also ich kann nur sagen, ich bin selber als Kind das erste Mal nach Taiwan gekommen mit meinen 3 jüngeren Geschwistern und die Reise ist uns damals wirklich sehr positiv in Erinnerung geblieben. Deshalb finde ich super cool, dass wir heute nochmal darüber reden können, ja, welche Aspekte an Taiwan die Reise auch nochmal besonders kinderfreundlich machen. Ich fasse mal kurz eure Reiseroute zusammen.
Gerne.
Ihr wart 4 Wochen da, ihr habt ganz schön viel erlebt. Ihr wart zuerst in Taipeh, dann kurz in Taichung, von dort aus weiter zum Sun Moon Lake, zum Sonne-Mond-See. Dann wart ihr auch noch in Alishan, in Tainan, Kaohsiung. Dann wart ihr auf der kleinen Insel Xiaoliuqiu, die ich immer allen Reisenden empfehle. Und danach wart ihr auch noch in Kenting und von dort seid ihr dann quasi wieder zurück nach Taipeh gekommen.
Genau, richtig.
Wenn ihr jetzt quasi diese Reiserevue passieren lasst und mal angenommen, Freunde von euch wollen auch nach Taiwan kommen, aber sie haben nur 1 Woche Zeit oder nur 2 Wochen. Welche wären denn die Orte, die ihr besonders empfehlen würdet?
Also tatsächlich würde ich empfehlen, ein bisschen Zeit in Taipeh zu verbringen, weil das ist einfach wahnsinnig ergiebig, was man hier alles so machen kann, sowohl in der Stadt als auch in der Umgebung der Stadt. Es ist sehr abwechslungsreich und ja, das hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen und wir haben auch relativ viel Zeit hier verbracht. Dann würde ich Alishan auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, das ist schon relativ speziell. Und um dann halt noch so ein bisschen dieses ja tropischere mit abzudecken, eigentlich kein Ding, weil es halt leichter zu erreichen ist. Aber wenn man die Zeit findet, dann wäre Xiaoliuqiu schon auch wirklich eine Reise wert, weil es ja dort eben einfach auch noch diese Besonderheit gibt, dass man dort die Schildkröten besonders gut beobachten kann.
Ja, das Lustige ist ja, dass Taiwan ja gar nicht so eine große Strandkultur hat. Das überrascht manche europäische Urlauber dann schon so, also dass sich in Taiwan jetzt niemand eine Woche einfach an den Strand legt. Aber gleichzeitig ist Kenting wirklich schon, hat schon so sehr tropische Vibes, wenn man das so sagen kann. Und da war ich damals mit meinen Geschwistern auch als Kind und es hat uns wirklich sehr gut gefallen auch.
Ja, also das ist für uns auch toll gewesen, dass wir dort dann noch so einen richtigen Strandurlaub machen konnten. Denn tatsächlich auf Xiaoliuqiu war es auch nicht so, dass man sich an den Strand gelegt hat. Man konnte dort super schnorcheln gehen und aber es ist eben gar nicht so eine Stranddestination gewesen.
Du hast mir schon ein bisschen erzählt, was ihr alles für Sachen gemacht habt. Und du meintest, deine Tochter mag besonders gerne Museen. Welche Museen sind euch denn besonders in Erinnerung geblieben?
Also ganz besonders in Erinnerung ist uns sicherlich das National Taiwan Museum in Erinnerung geblieben. Denn wir haben am Peace Park gewohnt und das ist eben dort in diesem Park, das Museum. Das besteht aus zwei Anteilen und die man mit einem Ticket besuchen kann. Und wir sind dreimal in diesem Museum gewesen, weil, also gleich mal am ersten Tag, weil es halt einfach nah gewesen ist. Und dann war es auch immer so ein kleiner Unterschlupf für uns, wenn es angefangen hat zu regnen, haben wir gesagt, ach, was machen wir denn jetzt? Ah, wir könnten nochmal in das Museum gehen. Und insgesamt ist es so, dass die Museen sehr, sehr kinderfreundlich gestaltet sind, dass man vieles anfassen darf, bei vielem irgendwas machen darf, dass auch viel so immersive Effekte irgendwie eingebaut werden, genau. Und das ist natürlich für Kinder super spannend. Besonders spannend fand Helena auch das Chimay-Museum. Ich glaube, ich spreche es falsch aus, gell?
Ich glaube, Chimay.
Chimay.
In der Nähe von Tainan ist das, oder?
Richtig. Das ist ein großes Museum, das eben verschiedene Themenkomplexe hat und das auch wirklich schön kindergerecht aufbereitet hat. Und tatsächlich, es gibt ja in Taiwan mehrere indigene Bevölkerungsanteile oder so. Und da ist es so, dass wir jetzt in Ulay gestern gewesen sind und da im Atayal-Museum noch gewesen sind. Und das war auch ganz toll gestaltet.
Cool, ja, das habe ich auch noch auf der Liste von mir. Mhm. Wart ihr dann auch im Palastmuseum?
Nein. Das habe ich mir für heute überlegt, aber wir haben jetzt einfach doch nochmal so schönes Wetter gehabt, woran es in den letzten Wochen tatsächlich ein bisschen mangelte. Deswegen haben wir das heute genutzt, um draußen zu sein.
Ja. Ja. Mhm. Also ich sage ehrlich gesagt auch immer, das Palastmuseum ist auch nicht unbedingt notwendig, weil es ja eigentlich eher weniger mit taiwanischer Geschichte und Kultur zu tun hat. Und ich ehrlich gesagt die Ausstellung zum Teil auch nicht besonders ausführlich erklärt finde. Mhm. Also da wurde mir empfohlen, wenn man dorthin geht, dass man eine Führung macht. Habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert.
Mhm. Aber ich kann tatsächlich noch ein Museum empfehlen, nämlich in Taichung ist es. Das ist das National Museum of Natural Science. Und also eben, da geht es um Naturwissenschaften im weitesten Sinne. Und auch da ist es wirklich so, erstens ist es sehr umfangreich und zweitens ist es sehr interaktiv. Also das ist auch für Kinder richtig, richtig klasse. Die haben zum Beispiel mehrere Kästen, wo kleinere Tiere wie Korallen oder Spinnen oder sowas sind, wo sie vorher Mikroskope vorgeschaltet haben und die Kinder da, oder also auch die Erwachsenen, aber halt jetzt mal speziell auf Kinder gemünzt, einfach tätig sein können. Die haben dort Leute, die dort sitzen und Knochen oder Fossilien, die sie gefunden haben, aufbereiten und man kann durchs Fenster einfach denen zugucken. Also super spannende Sachen einfach, wo man gut, ganz schön gut Zeit verbringen kann.
Mhm. Ihr hattet wirklich ein bisschen Pech mit dem Wetter. Mhm. Also im April, Mai ist hier eben die, man nennt das Pflaumenregen, also eine Regenzeit. Dieses Jahr muss man aber sagen, ihr hattet zumindest Glück mit den Temperaturen. Es ist noch nicht so super heiß. Mhm. Aber ja, schön, dass ihr dann auch Aktivitäten für regnerische Tage gefunden habt. Gab es noch andere Aktivitäten, die sich so im Regen anbieten?
Also was wir auch noch gemacht haben an Regentagen, war in die heißen Quellen zu fahren. Und zwar haben wir das deswegen auch zweimal gemacht. Wir sind einmal hier in der Gegend von Taipei in Beitou gewesen.
Beitou,
mhm. Genau, bitte verbessere mich da. Genau, das haben wir gemacht. Das war gleich am Anfang. Das ist sehr schön gewesen. Da waren wir tatsächlich auch draußen in einem öffentlichen Bad, aber das machte dann mit dem schlechten Wetter nichts, weil man ja quasi in diesen heißen Bädern ist. Und eben gestern sind wir in Ulay noch gewesen und hatten dort aber tatsächlich so einen privaten Onsen gebucht. Und das ist eben mit Kind auch sehr zu empfehlen, weil man dann halt einfach auch für sich ist. Und also wir haben tatsächlich dann nebenher Hörspiel gehört, es war total gemütlich und draußen hat halt der Regen geplätschert und es hat super gepasst. Mhm. Genau, das geht noch gut bei Regen. Ja, jetzt überlege ich gerade, wir haben uns tatsächlich einfach auch ganz oft in Regenklamotten geschmissen und sind halt einfach trotzdem losgegangen.
Ja. Eine Sache, die ihr auch noch tatsächlich öfter gemacht habt, war in Zoos zu gehen. Ihr wart sowohl hier in Taipei und dann auch noch in Kaohsiung.
Mhm, genau, das ist richtig. In Taipei wollten wir schon vorab unbedingt in den Zoo. Da hatten wir hier auch eine Folge von euch zum Zoo gehört und dachten schon, da wollen wir unbedingt hin. Es gibt hier ja auch Pandas und es gibt eine ganze Abteilung eben mit ansässigen Tieren hier, wo man Pangolin sehen kann und die Kragenbären. Und genau, das haben wir gemacht. Wir haben das tatsächlich zweimal gemacht, weil am ersten Tag wir so im Jetlag waren, dass wir das nicht richtig genießen konnten. Darum haben wir das nochmal wiederholt. Und in Kaohsiung war es so, dass wir eigentlich den Affenberg besteigen wollten, aber die Affen uns ein bisschen zu erforscht gewesen sind. Die waren ziemlich räuberisch drauf und haben also mehrere Touristen oder Leute, die dort zu Besuch waren, eben um ihre Getränke und ihr Essen gebracht. Und da dachten wir, nee, wir biegen einfach ab in den Zoo, der eben auch an diesem Berg ist. Und es war dann tatsächlich aber auch wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Also das war auch ganz toll aufbereitet und ja, genau.
Ja, in der Nähe vom Zoo in Taipei ist ja mein anderes Lieblingsreiseziel, nämlich Mongkong. Da hattet ihr ein bisschen Pech. Dann könnt ihr, glaube ich, eine Warnung aussprechen.
Ja, genau. Also am Ende ist es gut ausgegangen, muss man sagen. Aber wir wollten das eben auch mit diesen Zoo-Aufenthalten verbinden. Das ist ja gleich nebeneinander. Und beim ersten Mal war es so, das war tatsächlich nicht gut absehbar bei uns, dass wir zu einem Zeitpunkt gekommen sind, wo die Gondel, jetzt fällt mir nur das englische Wort an, ihre Maintenance quasi hat. Das ist zweimal im Jahr. Und genau, und das zweite Mal waren wir dort und das war an einem Montag. Und montags hat die Gondel zu. Da habe ich einfach schlecht recherchiert. Machte aber nichts. Wir sind einfach nochmal, haben uns nochmal auf den Weg gemacht. Und da hat es dann geklappt. Und da hat dann auch tatsächlich das Wetter gut gepasst. Und ja,
als es dann geklappt hat, was habt ihr in Mongkong gemacht?
Wir sind einfach jetzt ohne große Vorbereitung so ein Stück den Berg raufgelaufen. Das war ziemlich schön, weil man da eben auch durch so ein, das ist so relativ dicht bewaldet dann. Dann kommt man zwischendrin an so kleinen Teefeldern vorbei und sieht dann auch so kleine Betriebe, die da den Tee verarbeiten. Und also da im Wald, da haben wir tatsächlich dann auch sehr viele große Schmetterlinge gesehen und einen Fasan. Und weil wir damit nicht gerechnet haben, war das ein ziemliches Highlight. Und auf dem Rückweg sind wir in ein Teehaus gegangen. Da gibt's ja einige dort. Und das haben wir dann eben ausprobiert und das mit unserer Mittagspause verbunden. Und mehr haben wir dort eigentlich gar nicht gemacht. Aber das war tatsächlich sehr schön und man hat ja auch schöne Ausblicke Richtung 101 und auf die Stadt. Genau.
Es gibt in Taipei ja auch nicht wenige Spielplätze. Wie hat das Helena gefallen?
Ja, das ist super gewesen, weil das ist tatsächlich was ein bisschen eingeschränkt normalerweise auf unseren Reisen ist, weil einfach die Spielplätze oft nicht gut in Schuss sind. Man kann auch an der Qualität oder auch dem Vorhandensein von Spielplätzen überhaupt meistens sehen, wie gut es dem Land so geht. Und das ist in Taipei einfach echt richtig klasse. Es gibt sehr viele Spielplätze, die eben toll gepflegt sind, die auch schauen, dass es Schatten gibt. Es gibt meistens einen Wasserspielplatz und auch die Möglichkeit, sich nachher irgendwie wieder sauber zu waschen. Also das ist selbst in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig, wenn man am Wasserspielplatz war. Da muss man irgendwie sehen, wie man wieder sich entsandet und so. Und hier gibt's immer eine Möglichkeit, nachher die Spielsachen und auch die Klamotten wieder sauber zu bekommen. Ja, also und wie gesagt, auch die Anzahl ist wirklich toll. Also man findet immer irgendwo die Möglichkeit, auf einen Spielplatz zu gehen.
Ja, das ist auch etwas, was ich generell sehr an Taiwan schätze. Einfach dieses Gefühl, dass mitgedacht wird und ja, dass total viele so Notwendigkeiten im Leben einfach super gut erreichbar sind. Also da gehört dann auch dazu, dass man Trinkwasser bekommt, dass es Toiletten gibt.
Ja.
Für euch natürlich kein Thema, aber für Eltern mit jüngeren Kindern, auch die Wickelräume, die Stillräume.
Stillräume gibt es richtig, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt immer Waschbecken auf Kinderhöhe. Also das ist mir gleich am ersten Tag aufgefallen. Da habe ich gedacht, ah, das ist ja toll, hier auf einem Nachtmarkt ist das gewesen. Da gab es eben so ein etwas niedriger gesetztes Waschbecken und auch Toiletten extra für Kinder. Und das ist mir aber doch tatsächlich in ganz Taiwan begegnet. Und ja, das finde ich auch echt richtig, richtig klasse.
Ja, du meintest, dass ihr auch noch eine Sache entdeckt habt in Taiwan, die man am besten von Anfang an gleich macht. Und zwar, das ist das Stempelsammeln.
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich so ein kleines Notizbuch dabei gehabt, was wir als Tagebuch verwendet haben. Und es gibt wirklich zu allen möglichen Gelegenheiten gibt es hier Stempel. Also zum Beispiel an allen Bahnhöfen oder auch hier an den MRT-Stationen. Dann in Museen natürlich, bei den Touristeninformationen, die auch sehr weit verbreitet sind, teilweise auch in kleinen Shops. Also wir waren die Tage auch im Yangmingshan Nationalpark und da waren wir in so einem ganz kleinen Shop, einfach um uns einen Tee zu kaufen. Und selbst die hatten einen Stempel, also es lohnt sich immer zu fragen. Die sind teilweise sehr schön gestaltet. Und also wir haben tatsächlich das ganze Buch 4 Wochen voll mehrere Stempel pro Tag gesammelt.
Ja. Genau, das heißt am besten schon vor der Abreise oder dann spätestens am ersten Tag in Taiwan sich irgendwie so ein kleines Notizheftchen kaufen und das auch immer dabei haben dann.
Und tatsächlich, wir haben es manchmal auch vergessen gehabt und die Leute sind dann super hilfsbereit und haben uns immer irgendwelche Zettel gegeben, so dass wir das dann später noch einfügen können. Also weil das war natürlich, wenn die dann gesehen haben, meine Tochter hat schon ganz große Augen, es gibt einen Stempel, aber wir haben das Buch nicht dabei, dann kam sofort uns ein Zettel entgegengestreckt. Die Leute sind auch wirklich sehr, sehr aufmerksam und wahnsinnig hilfsbereit.
Ich habe auch gehört, ihr habt vor kurzem erst Bubble Tea entdeckt. Das ist ja eigentlich ganz berühmt. Und wie findest du Bubble Tea, Helena?
Also Papa hat mir schon davon erzählt und er schmeckt mir sehr lecker. Am meisten aber die Bubbles.
Ja. Und was für Arten von Bubble Tea habt ihr getrunken? Es gibt ja auch welche mit Milch und ohne Milch.
Also wir haben, glaube ich, laktosefrei getrunken.
Genau, wir haben tatsächlich einen mit Hafermilch gekriegt, weil ich eben eine Laktoseintoleranz habe. Aber der erste, den wir getrunken haben, war so ein schwarzer Tee mit Zitronengeschmack ohne Milch.
Okay. Genau. Also mein Lieblings-Bubble-Tea, falls ihr heute noch Gelegenheit habt, ist der mit Maracuja, weil hier in Taiwan Maracujas ja auch wachsen. Und das heißt, da bekommt man wirklich frische Maracuja in den Tee rein. Mhm. Und das heißt dann auch QQ. Also Q ist ja dieses so gummiartige, dieser Geschmack. Und das mögen Taiwaner ganz gerne. Und da bekommt man dann auch unterschiedliche. Also man bekommt Bubbles und dann bekommt man noch so eine Art Kokosnuss-Jelly da rein. Vielleicht habt ihr noch Gelegenheit.
Und wo bekommt man das?
Also am berühmtesten erfunden hat diese Art von Bubble Tea Coco. Das könnt ihr auch Google Maps schauen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist eine Kette. Aber mittlerweile gibt es auch andere Läden, die das anbieten. Das heißt dann meistens, Passion Fruit QQ.
Okay, ja, das werden wir heute definitiv noch ausprobieren.
Ja. Obwohl wir heute Abend schon fliegen.
Ja, aber da ist noch Zeit für ein Bubble Tea drin, würde ich sagen.
Unbedingt. Unbedingt.
Was würdest du den anderen Kindern empfehlen, die nach Taiwan reisen, Helena?
Also meinen Freunden würde ich empfehlen, die heißen Quellen und Bergsteigen. Und ich würde denen den Park empfehlen.
Mhm, welchen Park?
Wir waren heute in so einem...
Heute waren wir im Botanischen Garten und im Rosengarten. Genau, das ist tatsächlich sehr schön gewesen. Mhm. Und da gab es eben diese 2 große Spielplätze. Ich glaube, das ist das, was als Empfehlung an die Freunde gehen sollte. Ich glaube, die Helena mag ihre Freunde noch grüßen.
Ja, das kannst du gerne machen. Musst du ins Mikro sprechen?
Und an all meine Freunde, die zuhören, ich freue mich schon sehr, dass ich euch wieder sehe.
Genau, bald ist es soweit.
Das ist lieb, das ist richtig lieb, dass
du nach 4 Wochen ist dann das Heimweh dann jetzt auch langsam groß. Genau.
Ja, dann wünsche ich euch heute Abend noch einen ganz wunderbaren Flug und eine sichere Heimkehr nach Deutschland.
Danke.
Vielen Dank.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 20. Juni 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.